Mein Name ist Katja Stähli und du bist mitten in meinem Podcast 40 und fabelhaft. 40 werden ist ein Abenteuer, denn das Beste liegt noch vor uns. Herzlich willkommen zurück, 40 und fabelhaft. Ich komme gerade aus der Schweiz und habe da übers Wochenende bei meinen Eltern verbracht, habe meine Tochter dabei gehabt und wir haben uns schöne Tage gemacht. Und jedes Mal, wenn ich in der Schweiz lande, dann passiert etwas ganz Außergewöhnliches, was ich, glaube ich, noch nie so bewusst wahrgenommen habe wie an diesem Wochenende. Und zwar ist es dieses Eintauchen in die Entschleunigung. Jedes Mal, wenn dieses Flugzeug die Räder auf Schweizer Boden setzt, dann wird es in mir irgendwie ruhiger und es verlangsamt sich automatisch. Und spätestens, wenn ich bei meiner Mama im Auto sitze und sie mich über die Autobahn nach Hause fährt, dann kann ich dir sagen, wird es langsamer. Nicht nur wegen der Geschwindigkeitsbegrenzung, die bei uns definitiv eine andere ist, sondern auch, weil dieses Gefühl von Heimat sich einstellt. Und ich habe dieses Gefühl von Heimat ganz lange nicht gehabt, als ich in der Schweiz war. Und als ich dann ausgewandert bin, hatte ich auch nicht mal im Ansatz irgendwie ein schlechtes Gefühl oder dass ich jetzt irgendwie mein Zuhause vermissen könnte oder so. Ich wollte nämlich nur noch raus aus der Schweiz, weil mir langweilig war. Und so schön die Schweiz ist und so gemächlich sie auch ist, so hatte ich damals ein ganz anderes Bedürfnis. Und zwar war das, nach Berlin zu gehen, verrückte Sachen zu erleben und auch in eine andere Geschwindigkeit einzutauchen. Und jetzt, wo ich schon seit 12 Jahren hier bin, ist der Rückweg in die Schweiz ein ganz anderer. Und die Schönheit der Natur, die da vorhanden ist, die ist mir früher nie aufgefallen. Also woher kommt es, dass wir manchmal in die Ferne schweifen müssen, damit wir wieder erkennen, was eigentlich schön ist? Was ist eigentlich schön? Ich möchte mich heute mit dir mal ein bisschen unterhalten über das Thema Schönheit im Leben. So oft sind wir in so einer Separation unterwegs, in so einer Dualität unterwegs. The grass is always greener on the other side. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Und wir gucken da so über den Zaun und denken so, oh, die Blümchen da drüben und der Garten, das ist alles so viel netter. Warum ist das bei mir nicht so? Und wenn wir dann aber mal ausreißen, wenn wir über diesen Zaun hinwegspringen und uns andere Gefilde angucken, dann lernen wir irgendwann die Schönheit wieder zu sehen von den Orten, wo wir herkommen. Und für mich ist das ganz toll gewesen, am Wochenende zu sehen, wie schön dieses Land ist, wie schön dieses Zuhause ist. Und manchmal reißt dann auch das Heimweh ein bisschen ein, besonders wenn meine Tochter neben mir sitzt und als wir auf dem Weg zum Flughafen waren, wieder zurück nach Berlin, da guckt sie ganz traurig rein und dann so, mein Schatz, was ist denn los? Mama, ich glaube, die Berge werden mir fehlen. Und es ist ganz lustig, denn sie hat da nie gelebt. Sie ist in Berlin groß geworden, in Berlin geboren, ein Berliner Kind. Und sie kennt die Berge eigentlich gar nicht so richtig. Außer von der Ferne, wenn da der Schnee liegt und sie dann morgens aufwacht und erstmal dem Sentis guten Morgen sagt, dann hat sich da offensichtlich auch bei ihr schon ein Gefühl von Verbundenheit eingestellt, was ganz schön ist zu schauen. Ja, das Thema Schönheit. Ich glaube, wenn wir glücklich werden wollen im Leben, dann, ich bin mal ein bisschen kontrovers heute und ich mache das Ganze mal so ein bisschen mit anstupsen. Wenn wir glücklich werden wollen im Leben, dann ist es Zeit, die Schönheit zu erkennen. Und ich denke, um Schönheit zu erkennen, brauchen wir eine Entscheidung. Wir müssen und dürfen, such den Verb aus, uns entscheiden für schöne Dinge im Leben. Und natürlich sind wir auch oft in einem Alltag verbunden, wo wir aufstehen und Berlin ist ein Sauwetter immer vom Herrn und gerade auch über die Wintermonate ist es hier immer grau, grau, grau wie eben nicht der Enzian. Und wenn ich mir dann so meine Schweizer Freunde angucke, die eben in der Kälte sitzen und im Schnee sitzen, aber ganz oft ganz viel Sonne haben, dann denke ich mir manchmal auch, warum kann es hier nicht auch schön sein? Aber es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Wenn wir Schönheit sehen wollen, dann müssen wir sie eben sehen. Und sehen spielt bekanntlich in den Augen ab. Und wir müssen diese öffnen für Schönheit. Und nicht nur, dass wir die Augen öffnen, sondern auch unser Herz. Denn unser Herz ist bestimmt der wichtigste Sensor für Schönheit. Also wie offen bist du, um genau das zu sehen? Ich habe Zeiten in meinem Leben durch, wo ich morgens aufgewacht bin und nicht nur draußen grau war, sondern auch in mir drin. Und zwar, weil ich mich habe hinreißen lassen von den negativen Dingen. Weil man sich manchmal hinreißen lässt von der Opferrolle. Weil die auch so gemütlich manchmal ist. Weil wenn ich im Opfermodus bin, dann darf ich anderen Leuten die Schuld geben. Und ich selber trage da nicht so viel Verantwortung, kann das vor mir herschieben. Und wenn du einen Rezeptor ausgebildet hast in deinem Gehirn und in deinem Dasein, in diesen Modus einzusteigen, dann kickt der Modus sehr schnell. Das heißt, irgendetwas passiert und dann kommt dieser Glaubenssatz, schon wieder funktioniert es nicht oder schon wieder läuft das nicht richtig, weil das ist ja vor Monaten auch schon so gelaufen. Oder ist ja klar, dass es schon wieder regnet, wir sind ja schließlich in Berlin. Also bevor wir das Glück geschenkt bekommen, bevor wir in dieses Gefühl einsteigen können, brauchen wir erstmal ein Gefühl dafür, warum wir es nicht sehen können. Und ich durfte mich da lange begleiten in diesem Prozess. Ich bin ein sehr fühlendes Wesen. Schon als kleines Kind habe ich immer ganz viel Schönheit abgespeichert. Düfte, Blumen, Orte, Menschen, Gefühle, die Orte auslösen. Und dazu gehören so Bilder wie, ich gehe irgendwo am Wasser spazieren und dann scheint die Sonne so schön durch einen Baum. Oder ich habe als Kind immer Oleanderblüten gesammelt im Urlaub. Und ich kann mich heute noch wenn ich diesen Duft in der Nase habe, bin ich sofort wieder in diesen wunderschönen Momenten aus meiner Kindheit. Weil unsere Seele und unser Herz ein Hochleistungsspeicher sind, wenn es darum geht, schöne Sachen abzuspeichern, schöne Sachen einzusammeln. Wir haben da so ein Körbchen in uns drin und all die schönen Dinge werden da drin gelagert. Es gibt aber eben auch noch ein anderes Körbchen und das ist das Körbchen des Gegenteils, das Körbchen der negativen Dinge. Und irgendwann müssen wir uns hinstellen und uns überlegen, wie ist die Balance eigentlich zwischen den beiden? Und wie viel Verantwortung trage ich eben für diese Balance? Wenn ich also permanent negativ Dinge sammle, und lass uns ehrlich sein, die sammeln wir nicht freiwillig, aber die werden uns manchmal für die Füße geworfen. Und das ist einfach der Lauf der Dinge. Ich finde, das hat auch seine Berechtigung. Ja? Die Natur ist auf und ab. Es gibt Jahreszeiten, es gibt dunkle Zeiten, es gibt helle Zeiten. Das ist, glaube ich, einfach in unserem Dasein so verankert. Aber was tue ich denn, wenn dieses Körbchen immer voller wird und das andere Körbchen immer leerer wird? Oder das andere Körbchen, das negative Körbchen immer größer wird und aber im schönen Körbchen nichts passiert? Und jetzt sage ich dir das aus der Position heraus von einer Trainerin. Ich bin mit Leib und Seele Trainerin. Ich habe als Oberstufenlehrerin schon gerne Menschen etwas beigebracht, Menschen etwas gelehrt, weil ich ganz doll daran glaube, dass wir, ich sag's mal so, dass wir alles lernen können. Dass dieses körperliche Wesen, was wir sind, in der Lage ist, erstmal ganz viel zu trainieren, ganz viel einzuüben. Und da reden wir gar nicht über Sprachen oder über Mathematik, sondern wir reden in erster Linie auch mal über sich das Glück anzutrainieren. Wenn wir da so einen Magneten in uns haben, dann findet dieser Magnet immer, wonach er sucht. Aber wenn wir keinen Magneten haben, wo gucken wir denn hin? Es ist ganz witzig, meine Kleine ist ja jetzt 5 und ich habe einen absoluten grünen Daumen und ich liebe Blumen und Pflanzen und liebe es, Pflanzen anzusehen und zu gucken, wie sie wachsen, anzusehen und zu gucken, wie sie wachsen. Und sie ist mir dann nachgegangen. Natürlich wird sie damit groß und erlebt an allen Ecken die frischen Blumen und wir gehen zusammen frische Blumen einkaufen und sie darf eine Kombi aussuchen und wenn wir draußen spazieren gehen, bringe ich ihr immer allerhand bei, wie welche Blume heißt und so. Und weißt du, dass das automatisch jetzt so bei ihr ist, dass sie das einfordert? Es gibt keinen Fliederbusch, an dem wir vorbeilaufen, nachdem sie nicht fragt, oh Mama, lass uns noch ein bisschen Flieder riechen. Und dann erzählt sie mir immer, wie die ganzen Blumen heißen. Und sie hat mittlerweile die großen Pflanzen, die im Nebenraum sind, die haben alle Namen bekommen. Und mit einer Leichtigkeit und einer Normalität für sie oder mit einer Selbstverständlichkeit geht sie an diese Themen ran. die Pflanze, die Kleopatra heißt, und auch die anderen, die werden jeden Morgen begrüßt. Und ich habe sie letztens erwischt dabei, da war ich nicht im Zimmer und ich habe gehört, wie sie quasselt. Da habe ich so um die Ecke geguckt und dann stand sie da vor der Pflanze und hat ein neues Blatt gestreichelt und gesagt, boah, Amadeus, das hast du so toll gemacht. Und ich dachte mir so, yes, da dürfen Kinder groß werden, in solchen Dingen. Sie dürfen zugucken, wie die Dinge wachsen. Wir sehen ganz oft über den Sommer hinweg, kaufe ich irgendwie bei Rewe irgendwelche Samen und dann packen wir die einfach in Erde rein. Und jedes Mal, wenn wir das tun, dann setze ich mich vor sie hin und dann sagen wir, komm, wir müssen noch den Zauberspruch machen. Und dann gehen wir runter zum Gefäß und dann flüstern wir da so rein. Hallo, liebe Pflanzen, ich verspreche hoch und heilig, wir werden dir Sonne schenken, wir werden dir Wasser schenken und ich werde dir jeden Morgen Hallo sagen. Und dann hoffe ich, dass du deinen Zauber für mich machst und ganz schön wächst und groß wirst. Und morgens, wenn wir aufwachen, dann gucken wir uns immer an, wie wieder so ein Blättchen es durch die Erde geschafft hat. Und sie lernt dabei die Erschaffung, das Erschaffen von schönen Dingen. Und sie lernt auch, dass es gewisse Dinge gibt, die wir beeinflussen können, indem wir dafür sorgen, dass dieses Pflänzchen an der richtigen Stelle ist, dass sie genug Wasser hat. Und dass sie auch lernt, dass die Dinge, wenn sie wachsen sollen, Liebe benötigen und Hingabe. Und sie lernt aber auch, dass wir nicht beeinflussen können, wie schnell diese Dinge wachsen. Und das ist ein Prozess, der mir wahnsinnig am Herzen liegt und den ich dir deswegen auch nicht vorenthalten möchte. Die Schönheit, die wir in unserem Leben schaffen, ist abhängig von der Hingabe, die wir ihr entgegenbringen. Und dazu müssen wir uns entscheiden. Ich entscheide mich regelmäßig, schöne Dinge zu tun, meine Wohnung schön zu gestalten. Und natürlich habe ich das Glück, dass ich, sagen wir mal so, in einer finanziellen Position bin, mir ein Umfeld zu schaffen, was per se schon sehr schön ist. Das habe ich aber nicht immer so gehabt. Ich habe, als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich dir in einem anderen Podcast erzählt, eine echt katastrophale Bude gehabt. Und diese Bude, das war eine Plattenwohnung, eine Messi-Bude, die sah aus wie Stulle. Und trotzdem habe ich es versucht, mit meinen Mitteln schön zu gestalten. Und es gibt so kleine Dinge, mit denen wir uns Gutes tun können. Und du magst dich vielleicht gleich ein bisschen wundern oder darüber vielleicht auch schmunzeln. Ich finde es wahnsinnig schön, mir morgens irgendwie so einen schönen Kaftan anzuziehen, den ich übrigens auch für 29 Euro bei H&M kaufen kann. Und dann für 7,90 Euro bei H&M eine wunderschöne Kaffeetasse gekauft habe und mit der am Tisch sitze, auf meine 3 Euro Lidl-Tulpen gucken kann und Schönheit empfinde. Also Schönheit ist nicht zwangsläufig abhängig von einem finanziellen Einsatz, sondern von dem, was du draus machst. Es ist ein Unterschied, wie du deine Wohnung einrichtest. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, aber das liegt mir nicht, das kann ich nicht so gut. Hey, es gibt Pinterest. Mittlerweile kannst du Bilder von deiner Wohnung in die künstliche Intelligenz hochladen und die spuckt dir Dekoration aus und erklärt dir, wie du es schön machen kannst. Alles eine Frage deiner Einstellung. Eine Frage dessen, ob du sagst, ich will für mich eine Lösung finden, eine schöne Lösung finden. Und dann stellt dir die Welt offen. Du kannst dir dein Leben schön gestalten. Was nicht bedeutet, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein muss. Aber durch dein schönes Umfeld, die wir in unserem Alltag einfließen lassen, weißt du, was du machst? Du füllst dein schönes Blumenkörbchen. Du füllst dieses Körbchen an schönen Dingen, damit es voller wird und voller wird und voller wird. Und dieses andere Körbchen mit den Niederlagen, mit den Konflikten, mit den schwierigen Dingen drin, das balanciert sich langsam aus. Jetzt sage ich dir von mir, wie es ist, wenn ich manchmal schlechte Phasen habe. Die gibt's nämlich auch bei mir und die gibt's regelmäßig. Alleine schon deswegen, weil ich eine Frau bin und einen Zyklus habe. Und falls du auch einen Zyklus hast, wirst du mir sicher beipflichten können, dass es Phasen gibt in diesem Zyklus, der einem richtig auf den Sack gehen kann. Und dann stehe ich morgens manchmal auf und bin Miss Grumpy Cat. Und wenn Grumpy Cat am Start ist, dann bin ich so maximal in der Verweigerung. Nein, muss ich jetzt gar nicht machen. Jetzt habe ich auch keinen Bock. Und dann muss ich manchmal grinsen, wenn ich das so 2-3 Stunden durchziehe. Und dann denke ich mir manchmal, ah, interesting, Grumpy Cat ist am Start. Warum haben wir keine Lust, es uns schön zu machen? Ich glaube, dass das eben aus dieser Opferrolle heraus geschieht, aus diesem leidigen kleinen Töpfchen heraus, wo wir denken, ich will jetzt aber nicht. Weil wenn ich wollen würde, müsste ich ja die Verantwortung übernehmen. Ich habe dann keinen Bock, Verantwortung zu tragen. Und dann finde ich lieber 1000 Ausreden, warum ich meinen Tag nicht schön gestalten muss. Ich habe eine Freundin, die habe ich kennengelernt, da ist sie regelmäßig mit Uber oder mit U-Bahn zur Arbeit gefahren. Obwohl sie genau am anderen Ende des Tierparks, also hier am Ende des Tierparks die Wohnung und am anderen Ende des Tierparks ihre Arbeit. Sie musste jeden Morgen einmal quer durch die Stadt rundherum, um zu ihrer Arbeit zu kommen. Das heißt, viel mehr Zeitaufwand, viel mehr Hackmack, anstatt dass sie einfach durch den Tierpark geht. Tiergarten, nicht Tierpark. Bis sie angefangen hat, diesen Weg auf sich zu nehmen. Bei schönem Wetter. Und hat festgestellt, wie großartig das Gefühl ist, durch die Bäume hindurch, durch den Wald hindurch, an schönen Blumen und Wiesen vorbei. Und da hat sich eine Gewohnheit ausgebildet. Und irgendwann hat sie es sogar gemacht, als es schlechtes Wetter war. Grau, nieselig. Und irgendwann sogar bei Regen und bei Wind und Wetter. Weil sie es sich angewöhnt hat, das Schöne in diesem Weg zu sehen. Anzuerkennen, wie schön es ist, sich Gutes zu tun. Indem, dass man sich bewegt, dass man frische Luft hat hier in Berlin. Und dass man eine Auszeit nimmt. Und zwar auf dem Weg zur Arbeit. Denn auch der Weg zur Arbeit ist, kann, könnte, sollte eine Auszeit sein. Was, wenn eben all diese Botenwege oder Dienstbotenwege, die wir zu tun haben, zur Arbeit, von Arbeit nach Hause, beim Einkaufen, wenn wir daraus eine schöne Zeit machen? Ich höre mir regelmäßig Podcasts an und Hörbücher und ich genieße es sogar, wenn ich einkaufen gehe oder wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, diese Zeit gewinnbringend und schön zu verbringen. Klar, kannst du jetzt vielleicht sagen, ja, aber das ist ja normal. Nein, ist es eben nicht. Es ist gar nicht normal. Und achte mal darauf in deinem Alltag, wie sehr es nicht normal ist, dass wir Zeit verschwenden, Zeit vergeuden. Ich war früher jemand, wenn ich einen Konflikt irgendwo hatte oder ich habe den Konflikt nur schon gerochen, dann habe ich damit bestimmt halbe Nächte verbracht, dass ich mir mögliche Lösungen überlegt habe, wie ich damit umgehe, was ich sage, was ich antworten könnte, was ich schreiben würde, wie ich mich verteidigen würde. Und am Ende stellt sich raus, totales Missverständnis, war alles komplett für den Arsch, hätte ich gar nicht machen brauchen. Wir dürfen uns schon mal darüber Gedanken machen, was dieses Gedankenkarussell uns den lieben langen Tag erzählt. Und da auszusteigen, das ist eine Trainingsfrage. Es ist eine Trainingsfrage, ob du mit dem Uber zur Arbeit fährst oder ob du durch den Park läufst. Denn wir sind uns den Weg des geringsten Widerstandes gewöhnt. Ich glaube, das ist menschlich. Und mit diesem Wissen kann ich super gut arbeiten. Und du kannst damit auch gut arbeiten. Ah, okay, ich merke gerade, es wäre mir gerade richtig recht schön, mit dem Uber zu fahren, weil ich keinen Bock habe, spazieren zu gehen. Okay. Und jetzt machen wir es einfach mal anders. Dann nochmal und nochmal und nochmal. Es gibt Studien, die belegt haben, dass du etwas mindestens 70 Tage lang eintrainieren musst, damit es eine Gewohnheit wird. Mit diesem Wissen können wir arbeiten. Also brauche ich mich nicht wundern, wenn ich etwas Neues in meinem Leben anstellen möchte oder ich will jetzt unbedingt jeden Morgen beim Aufstehen einen Apfel essen. Dann ist es schon mal notwendig, dass ich das über viele Wochen oder über viele Tage hinweg tue, um in diese Eingewöhnung zu kommen und in die Entwöhnung von etwas Alten. Wenn ich etwas Neues haben möchte in meinem Leben, muss ich auch immer das Alte entwöhnen und loslassen. Da sind wir beim Training. Ich wünsche mir für dich heute, dass wenn du durch deinen Alltag läufst, dass du mal eine Brille anziehst, die nach Schönheit schreit. Eine Brille, die wie so ein Laserpointer alles violett anstrahlt, was schön ist in deinem Leben. Die Kleider, die du trägst, deine Haare, die du hast, deine Haut, die du eincremst morgens. Aus Augen eines Kindes heraus. Was ist schön? Meine Tochter hat mich schon in den verrücktesten Momenten angeguckt und hat gesagt, du bist so hübsch, Mama. Und das hat sie nicht gesagt, wenn ich voll mit Make-up bin und Haare super duper, sondern wenn ich so richtig Haare auf halb acht und so richtig blöd aussehe. Und letztens hat sie etwas gemacht, was mich ganz doll berührt hat. Ich habe ein Kind in meinem Bauch gehabt. Und natürlich ist der Bauch nicht mehr das, was er davor mal war. Und ich hadere damit immer weniger. Und bin da sehr stolz drauf, dass ich da lockerer damit umgehe. Und ich kam gerade aus der Dusche und sie stand vor mir. Und dann klopft sie so auf meinen Bauch und guckt mich an und sagt, oh Mama, so schön, da war ich mal drin, oder? Und sie hat mich damit zu Tränen gerührt. Aber das ist ihre Art und Weise, die Welt zu sehen. Sie sieht nicht den Bauch, der nicht mehr so straff ist wie früher. Sie sieht die Verbundenheit und sie sieht den Ort, wo sie hergekommen ist. Also warum sehen wir nur den unstraffen Bauch? Überall, wo du hinguckst, siehst du, wonach du suchst. Lass uns diesen Satz noch einmal auf der Zunge zergehen. Überall, wo du hinguckst, siehst du, wonach du suchst. Wenn du nach dem unstraffen Bauch suchst, wirst du ihn finden. Wenn du nach dem wunderschönen Bauch suchst, wo das Baby drin groß geworden ist, dann wirst du auch das finden. Und so ist das überall draußen, wenn wir durch die Straßen laufen. Eden sieht überall die Flieder gerade. Überall. Sie sieht nicht die Autos, sie sieht nicht die grummeligen Menschen, sie sieht nicht den Müll, der irgendwo rumliegt. Sie sieht den Flieder. Also nicht nur für dich, dass du deinen Blick auf die schönen Dinge veränderst, sondern auch für deine Babys, die noch ungeboren sind, die schon da sind, die vielleicht auch schon 20 Jahre alt sind. Wir sind ja hier 41, könnte ja sein. Für unser Umfeld. Letzte Woche habe ich über eine kollektive Verantwortung gesprochen, die wir als Frauen haben, wenn wir Dinge im Leben verändern wollen. Und ich möchte uns da keinen Druck auferlegen, auf gar keinen Fall. Aber ich möchte trotzdem dir das Thema kollektiv ein wenig näher bringen. Wenn wir in unserem kleinen Verbund Schönheit schaffen, dann tun wir das nicht nur für uns, sondern für etwas Kollektives, was viel größer ist. Ich glaube daran, dass es eine Seele gibt auf dieser Welt, in diesem Universum, die sehr genau sieht, was wir tun. Und ich glaube nicht daran, dass die irgendwo so auf dem Planeten sitzt und auf uns runterguckt oder auf irgendeiner Wolke sitzt, sondern ich glaube daran, dass das um uns herum und in uns drin stattfindet, diese Urmutter oder wie auch immer du sie nennen möchtest. Ich nenne sie gerne Source, Quelle. Und wir sind wie ein kleines Pflänzchen in ihrem großen Garten. Und sie sieht, wie wir wachsen. Und sie tut ihren Teil dazu bei, wie wir wachsen. Sie schenkt uns die Sonne, sie schenkt uns Energie. Sie gibt uns Grundvoraussetzungen, wie wir wachsen können. Wie wir uns entfalten in diesem Prozess, da haben wir auch noch ein Wörtchen mitzureden. Also überall da, wo du Schönheit schaffst in deinem Leben, da glaube ich daran, dass sie das sieht und dass wir dafür belohnt werden, indem wir etwas zurückgeben, was wir geschenkt bekommen. Und wir haben nun mal dieses Leben geschenkt bekommen. Und auch wenn dieses Leben voller Aufregung ist und manchmal konfliktreich ist und wir Herausforderungen zu bekämpfen haben, die nicht unbedingt sein müssten, aber vielleicht müssen sie eben trotzdem sein. Wir dürfen etwas zurückgeben und wir tun das nicht nur für uns selbst, weil das eine Währung ist. Das ist keine Währung, sondern wir tun es, um in ein Gesamtes einzuzahlen. Für unsere Kinder, für all das, was um uns herum liegt und noch kommt. Mein absoluter Lieblingsfilm heißt Ein gutes Jahr mit Russell Crowe. Der Film spielt in Südfrankreich im Le Baron statt und das Ganze auf einem ganz verrückt spektakulären Anwesen, wunderschönen Weinbergen eingebettet. So ein Haus im Vintage-Look mit so ein bisschen Patina dran. Und das Anwesen heißt La Siroc und er wird dort über den Sommer immer groß bei seinem Onkel, Onkel Henry. Und Onkel Henry ist ein Schlitzohr. Er hat dort einen Wein produziert, der einerseits total unschmackhaft und eklig ist. Und auf der anderen Seite produziert er auf einem illegalen Weinberg einen Wein, der Vin de Garage ein herausragender Wein ist, der ein Vermögen kostet. Und dieser Wein entspricht seinem Herzblut, das er dort investiert hat. Und sein kleiner Maximilian Max und Russell Crowe verbringt seine Sommer da. Und als Russell Crowe oder Maximilian groß wird und Investmentbanker ist in London, erfährt er, dass Onkel Henry sein Anwesen ihm überschrieben hat, weil er verstorben ist. Und er hat Onkel Henry nie wieder gesehen. Und er kommt an diesen Ort und will den erstmal verkaufen, bis er durch eine lustige Begebenheit auf seinem Weg ein paar Tage dort verbringen muss und nicht abreisen kann. Und dieser Film ist so sehr gespickt mit Schönheit, die Art des Lichts, die Sonne, der Ort, die Art, wie der Film gemacht ist, die Art, wie Russell Crowe sich in eine wunderschöne Französin verliebt. Und während er sein erstes Date mit ihr hat, unten im Dorf und an diesem Brunnen sitzt und eine Flasche Le Coin Perdu trinkt mit ihr, dieser Vin du Garage, sagt er zu ihr diesen ganz grandiosen Satz, den ich nie vergessen habe. Er sagt, dieser Ort ist wie ein Rausch. Und ich glaube, dass das Leben eben genau das sein kann, wie ein Rausch. Und ich meine damit nicht einen Drogenrausch oder dass wir uns irgendwie mit Substanzen zunebeln müssen, um das alles als Rausch wahrzunehmen. Sondern ich meine damit, dass es schön ist, den Rausch des Lebens zu genießen, indem wir drin eintauchen in seine Natürlichkeit. Das Leben kann ein wunderbarer Rausch sein, ohne dass wir irgendwelche Substanzen zu uns nehmen müssen. Indem wir einfach nur mitfließen und das sehen, was wirklich schön ist. Und das ist nicht das Gleiche, was ich vielleicht schön finde. Da haben wir alle unterschiedliche Einsichten, unterschiedliche Erwartungshaltungen. Aber in dem Moment, wo wir uns öffnen für unsere eigenen schönen Dinge, kann das Leben wie ein Rausch sein. Also lasst uns berauscht sein von Schönheit, von Glück. Und wenn du das heute als Einladung siehst, dann wünsche ich dir für diese Woche ein paar Trainingsmomente. Momente, wo du dir selber die Chance gibst, eben das in deinem Leben zu installieren, wie ein neues Programm, was dein Computer, dein Herzenscomputer auf richtige Bahn bringt und dir die ein oder andere Chance gibt, umzudenken. Hab vielen Dank, dass du dabei warst heute. Ich gehe jetzt zu einem wunderschönen Magnolienbaum ein paar Fotos machen, wie ich das jedes Jahr tue mit meiner Tochter. Wir reisen da einmal hin im Jahr, immer dann, wenn er in voller Blüte steht, und machen da Fotos für ein Buch, was irgendwann entsteht, wenn sie 18 ist. Ich war da zum ersten Mal hochschwanger. Bei einem Spaziergang, ohne dass es geplant war, stand mitten im Baum, wir haben ein paar Fotos gemacht. Und so tue ich das jedes Jahr, wenn sie ein bisschen größer wird. Und irgendwann, wenn sie 18 ist, haben wir ein lustiges Buch, wo wir jedes Jahr vor diesem Baum sehen, wie sie gewachsen ist. Auch das sind Rituale, die Schönheit schaffen. Vielleicht als Gedankenanstoß für dich und deine Kinder. Hip hip, bis zum nächsten Mal bei 40 und fabelhaft.
Das war's für heute mit einer weiteren Folge von 40 und fabelhaft. Es ist so schön, dass du vorbeigehört hast. Und ich hoffe, dass du natürlich für dich eine Portion Inspiration mitnimmst und somit durch den Alltag spazierst und dich dabei liebevoll begleitest. Vergiss nicht, mich zu abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Teile diesen Podcast gerne mit deinen Freunden und deinem Umfeld, und wenn du eine Bewertung dalässt und ein Feedback, freue ich mich umso mehr. Wenn du auch ein Wunschthema hast oder Fragen, dann bitte komm auf mich zu. Du bist herzlich willkommen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe von mir für dich bei 40 und fabelhaft.